Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kajaspers Klinik vor den Toren Oldenburgs. Die Wahrheit irgendwo hier drin. Und ich befinde mich gerade halb remote mit Emma. Hallo.
Hallo.
Und dem lieben Leon, der sich noch in Berlin befindet. Hallo Leon.
Hallo.
In nicht meinem Büro diesmal, sondern wir sind einmal nach gegenüber umgezogen, weil wir da ein bisschen mehr Platz haben. Ich spreche heute mit den beiden über das Thema ADHS, also das Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom oder die Störung, auf die wir jetzt im Verlauf noch eingehen werden. Es erfolgt auch noch ein Betroffenengespräch, was auch im Anschluss dieser Folge auch nochmal veröffentlicht wird. Also da nochmal ein Hinweis drauf. Das ist total spannend, dass eine Kollegin von uns über ihre Erfahrung mit der Erkrankung gesprochen hat. Ja, und ich würde mal sagen, habe ich noch irgendwas vergessen?
Ja, du hast was vergessen. Und zwar, dass ihr bitte alle dazu angehalten sein sollt, uns Feedback mitzuteilen. Also egal auf welchen Kanälen, ihr erreicht uns über Instagram oder über Mail, über die Website. Bitte lasst uns Feedback da, denn im Endeffekt sitzen wir hier immer in unserem Kämmerchen oder halb remote und wissen gar nicht so ganz, was ihr überhaupt da draußen über die Wahrheit, die wir versuchen zu vermitteln, denkt. Deswegen bitte schreibt uns da. Wir wollen Fanpost. Wir wollen massenweise Fanpost. Wir wollen überhäuft werden.
Und ich glaube auch, dass es auch so eine kleine Funktion gibt bei Spotify oder anderen Anbietern, wo man auch Sternebewertungen dalassen kann, habe ich gehört.
Habe ich auch gehört.
Würden wir uns auch natürlich darüber freuen, dass ihr uns da ein paar Sternchen dalässt.
So 5 am besten, damit ihr unseren Schnitt auch nicht kaputt macht, liebe Freunde.
Okay, das ist ja ziemlich bescheiden heute hier, muss ich sagen, von euch beiden. Fanpost, 5 Sterne. Wir können natürlich auch, also wenn ihr auch konstruktive und auch destruktive Kritik habt, sind wir dafür natürlich auch offen und versuchen das einzubauen. Uns haben auch ein paar HörerInnen Nachrichten erreicht und später gehe ich sogar mal auf eine ein.
Was gibt es denn eigentlich zu dem Thema ADHS so im Internet, in dem World Wide Web zu berichten?
Genau, ich war sehr lange im Internet unterwegs, mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen, ich weiß es nicht mehr, und bin da ein paar Rabbit Holes abgetaucht und habe mir Vorurteile gegenüber ADHS-Betroffenen zusammengesucht. Da steht zum Beispiel, ADHS ist eine Erfindung. ADHS ist die Folge von zu viel Fernsehen und zu viel Social-Media-Konsum. ADHS haben nur Jungen. Und ADHS haben generell nur Kinder. ADHS ist das Resultat von unfähigen und faulen Eltern. Wenn man mal richtig Sport macht und sich zusammenreißt, dann wäre das auch weg und es wächst sich sowieso raus. Und ADHS, das hat sowieso jeder Zweite.
Also, jetzt haben wir ja schon von dir gehört, was ADHS alles auf eine ganz gruselige Art und Weise sein soll, beziehungsweise wodurch es verursacht sein könnte. Und ich freue mich total, dass Deborah die richtigen Kriterien mitgebracht hat und wir da jetzt mal auf einer anderen Ebene drüber reden.
Na, was heißt die richtigen? Aber ich bringe auf jeden Fall mal die Definition aus unseren beliebten Klassifikationssystemen mit, nämlich dem ICD-10 und auch einen kleinen Ausblick in die ICD-11. ADHS wird als Abkürzung für die sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung verwendet. Diese bereits seit der Kindheit bestehende Störung zeichnet sich durch die Schwierigkeit aus, länger andauernd aufmerksam zu sein, Gefühle steuern und kontrollieren zu können, sowie durch ein Gefühl ständiger innerer Anspannung und des Getriebenseins. Also wichtig ist, dass es einen frühen Beginn hat, meist auch in den ersten 5 Lebensjahren. Zu den Kernsymptomen gehören im Einzelnen Aufmerksamkeitsstörungen, sowie zum Beispiel eine erhöhte Ablenkbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, vor allem bei Themen, die für die Betroffenen eher uninteressant sind, Vergesslichkeit oder ein häufiges Verlieren oder Verlegen von Gegenständen wie Handy oder Schlüssel. Ein weiteres Symptom sind motorische Bewegungshyperaktivitäten, also eine innere Unruhe, die Schwierigkeit, nicht länger stillsitzen zu können oder sich zu entspannen. Häufig erscheinen die Betroffenen auch äußerlich sehr unruhig, angespannt, indem sie irgendwie mit den Händen rumknibbeln oder mit dem Fuß wippen. Zusätzlich werden Stimmungsschwankungen beschrieben, also rasche Stimmungswechsel zwischen Ups and Downs, also euphorisch oder total niedergestimmt. Desorganisiertes Verhalten, darunter ist gemeint, dass eine konstruktive Planung und Organisation schwierig ist, dass häufig Chaos am Arbeitsplatz herrscht, Chaos in der Haushaltsführung oder in der Freizeitgestaltung. Betroffene haben Schwierigkeiten mit dem Zeitmanagement und der Planung, also dass zum Beispiel überschneidende Termine gemacht werden. Die Betroffenen kommen häufig zu Terminen zu spät oder vergessen auch die Termine. Dann ist die Gefühlskontrolle eine Herausforderung. Häufig sind die Betroffenen schnell missgestimmt oder reizbar oder auch leicht zu frustrieren oder es kommt zu schnellen Wutausbrüchen. Ein weiteres Phänomen ist die Impulsivität. Das bedeutet, dass die Betroffenen häufig so dazwischenreden, andere unterbrechen in ihren Ausführungen, also impulsive Reaktionen zeigen, ungeduldig sind und auch vorschnelle Entscheidungen treffen können. Und ein letztes Kernsymptom ist die emotionale Überreaktion. Betroffene haben häufig Schwierigkeiten, mit alltäglichen Stress und Belastung umzugehen und zeigen sich häufig dann auch überlastet oder gehen über eigene Grenzen. ADHS ist also eine komplexe Erkrankung. Im ICD-11 finden wir die ADHS nicht mehr bei den hyperkinetischen Störungen. Diese Störungskategorie entfällt im ICD-11. Wir finden ADHS unter dem Schlüssel 6A05 als neuronale Entwicklungsstörung. Das ist eine neue Klassifizierung und die ICD-11 übernimmt Subtypen des DSM-5. Der DSM-5 unterscheidet zwischen der vorwiegend unaufmerksamen, der vorwiegend hyperaktiven, impulsiven und einer kombinierten Darstellung von ADHS. Um ADHS im Erwachsenenalter zu diagnostizieren, findet ein mehrstufiger Prozess statt. Er beginnt meistens mit einem ausführlichen Anamnesegespräch, in dem mit den Betroffenen über die Symptomatik und die Beeinträchtigungen im Alltag gesprochen werden. Dann erfolgt ein strukturiertes Interview, in dem die Kriterien, also die Diagnosekriterien nach ICD-10, aber auch zum Beispiel die eher wissenschaftlich fundierten Kriterien des DSM-5 abgefragt werden. Und die Betroffenen können auch hier nochmal Beispiele und auch konkrete Situationen benennen. Dann ist ein wichtiges Kriterium oder ein wichtiges Diagnoseinstrument auch unser klinischer Eindruck. Also wie erleben wir denn die Betroffenen in unserem Gespräch oder wenn man im stationären Alltag auch nochmal schaut, ne, wie kann er dann den Stationsalltag bewältigen? Das heißt, es findet sozusagen auch eine Verhaltensbeobachtung statt. Zudem ist auch notwendig, dass eine Fremdanamnese stattfindet. Das kann erfolgen durch Gespräche mit den Eltern, älteren Geschwistern oder anderen Bezugspersonen, die die Betroffenen auch vor allen Dingen in der Kindheit auch erlebt und beobachtet haben. Bei Grundschulzeugnissen achten wir zum Beispiel auf die Hinweise der Lehrkräfte über das Arbeits- und Sozialverhalten. Also gab es dort vielleicht schon Hinweise auf Konzentrationsschwierigkeiten oder vor allen Dingen auch über das Verhalten im Klassenraum und mit anderen Gleichaltrigen. Wichtig ist, dass wir sicherstellen können, dass die Symptomatik schon im Kindesalter begonnen hat. Deswegen fokussieren wir uns häufig so auf den Bereich zwischen dem 5. und 12. Lebensjahr.
Und ich finde, was auch ganz spannend ist, was du ja erzählt hast, ist, das sind jetzt die Sachen, die man ja auch bei den Erwachsenen hinzuzieht und vielleicht hier auch nochmal Bezug darauf nehmen, okay, was denkt denn die Gesellschaft, was ADHS ist? Und da geht es ja häufig dann darum, okay, das ist der Zappel-Philipp, das ist der Junge, der nicht vernünftig auf dem Stuhl sitzen kann, der nur Unruhe macht, das Klassenzimmer irgendwie umstellt oder was auch immer. Aber das ist bei den Erwachsenen halt nicht nur das. Und ich finde, das hast du ja schon mega schön beschrieben und auch, dass es da Sachen sein können wie Affektlabilität, also dass sie irgendwie die Emotionen stärker rauskommen, was ja auch mit dieser Impulsivität einhergehen kann, dass man das auch nicht gut aushalten kann, es länger in sich zu behalten. Können Anzeichen für eine ADHS sein. Und vielleicht in diesem Kontext können wir auch nochmal auf die Geschlechtsunterschiede eingehen, weil ich finde, das ist mega spannend. Ich habe im Kontext zur Vorbereitung auf diese Folge auch ein Buch angefangen zu lesen. Und das heißt Die Welt der Frauen und Mädchen mit AD in Klammern H und dann das S. Und das ist wirklich super, super, super spannend. Also ich bin noch nicht ganz durch, aber ich kann es nur empfehlen, weil da halt auch wirklich nochmal herausgearbeitet wird, dass die Diagnostik eigentlich eher für die Männer zustimmt ist, weil sich das bei Frauen eben nochmal ganz anders zeigen kann, weil sie von der Gesellschaft einfach auch nochmal ganz anders gepolt sind. Sie sind dazu gepolt, angepasst zu sein, sich angepasst zu verhalten, und ihnen wird viel, viel schneller rückgemeldet, dass das entsprechende Verhalten vielleicht gerade nicht angepasst ist und nicht gewollt ist, und sie stoßen damit viel, viel mehr an. Und genau deswegen wird auch vor allem bei Frauen häufiger erst nach dem 18. Lebensjahr die ADHS-Diagnose gestellt, weil sie halt eben im Kindes- und Jugendalter nicht so auffällig sind, beziehungsweise das ist dann das Mädchen, was viel redet. Aber das ist ja irgendwie okay, weil Frauen reden ja viel. Also so sehr viel gesellschaftliche Sachen, die damit einspielen, warum Frauen, die diese Diagnose halt nicht bekommen, mitunter dieses Bild vom Zappel-Philipp, was ja auch eher ein Jungen mit in diese Assoziation hebt. Und ich glaube, das ist mega wichtig. Ich weiß nicht, vielleicht kann man dazu, zu diesem ganzen Thema, irgendwann nochmal eine extra Folge machen, oder vielleicht ist in der betroffenen Folge, es ist ja auch eine Frau, die spricht. Vielleicht kann man da nochmal näher drauf eingehen, weil das einfach extrem wichtig ist, weil Frauen auf der einen Seite super viele Ressourcen durch das ADHS entwickeln können, dadurch, dass es nicht diagnostiziert wird, weil sie halt sehr gut lernen, damit umzugehen und auch diesen, ja zum Beispiel einen Hyperfokus, den man ja auch haben kann, sich besonders auf Sachen wirklich so zu konzentrieren, oder dass man einfach diesen Mental Load, den Frauen ja auch häufig einfach vermehrt haben, damit besser umgehen kann. Und ich glaube, es lohnt sich schon, da nochmal mehr drüber zu reden, weil es natürlich auch Nachteile hat, dass sie keine Diagnose bekommen.
Leon, du hattest doch in deinen Internetrecherchen doch auch so das Vorurteil, die ADHS wächst sich raus, oder? Hab ich das richtig gehört?
Genau, das ist auch häufig ein Vorurteil, was zirkuliert, ja.
Und vielleicht, das passt ja zu dem, was du gerade sagst, Emma, dass ja ADHS sich nicht rauswächst, aber Betroffene einen Umgang damit lernen, ne? Und das Strategien lernen, mit der Symptomatik umzugehen, und dass möglicherweise auch da Frauen relativ schnell schon ja, Strategien für sich erfassen können, ne?
Genau, und ich glaube, das ist so ein bisschen geschichtlich bedingt, weil früher dachte man wirklich, dass es einfach eine Kindererkrankung ist und dass es vor allem Jungs betrifft. Und das holt so langsam auf, glaube ich. Und wer heute bis zum Ende dran bleibt, wird noch erfahren, wie ADHS eigentlich zum Beispiel mit Luftverschmutzung, Einschulungsalter, Mediennutzung, Zucker und sozioökonomischer Benachteiligung zusammenhängt. Ob es da Zusammenhänge gibt, was da gerade so der Stand ist, was Vorurteile sind. Genau, ich habe einfach mal so ein paar Studien durchforstet und Meta-Analysen.
Genau, wir haben jetzt ja schon darüber gesprochen, dass es bei Frauen und Männern Unterschiede gibt. Und da habe ich jetzt vielleicht auch noch mal ein paar greifbare Zahlen dazu. Und zwar ist es bei den Jungen und Mädchen so, dass tatsächlich Jungen, das Verhältnis steht bei 4:1. Also dass Jungen das 4-mal häufiger auch diagnostiziert bekommen als Mädchen, weil es halt auch so ist, dass Jungs häufiger diesen hyperaktiv-impulsiven Subtyp haben, von dem Deborah gesprochen hat. Und dadurch ist es natürlich viel störender. Und ich meine, wenn sich da jetzt ein Mädchen in der Klasse so wegträumt, dann ist es vielleicht für die Lehrperson gar nicht so störend, weil sie ja in dem Sinne den Unterricht nicht durcheinander bringt. Und dadurch fallen dann vielleicht auch solche Jungs eher auf. Natürlich aber nicht nur im schulischen Kontext, sondern auch, weil sie zu Hause dann auch vielleicht ordentlich Schwung in die Bude bringen. Vielleicht kann man das so, so sagen, genau. Und Mädchen haben halt auch einfach öfter den unaufmerksamen Subtyp, wo man aber vielleicht nicht direkt versteht, dass die Mädels gerade irgendwie unaufmerksam sind, sondern man auch denken könnte, okay, vielleicht ist die gerade einfach sehr vertieft in den Gedanken, der gerade im Unterricht durchgenommen wurde oder so. Und generell haben 5-7% der Kinder und Jugendlichen eine ADHS-Diagnose.
Also die Frage ist also, sind die Prävalenzraten, also die Häufigkeiten bei Frauen, bei Jungs und Mädchen überhaupt aussagekräftig, weil du so ein bisschen anführst, okay, ist das überhaupt valide, wie unsere Messinstrumente eigentlich das erfassen können, und dass möglicherweise auch dieses Verhältnis 4:1 gar nicht die Realität abbildet, sondern dass es möglicherweise auch mehr Mädchen gibt, die an einer ADHS leiden, aber gar nicht, sag ich mal, so auffällig werden im Alltag, sodass überhaupt eine Diagnostik erfolgt.
Genau, weil entweder die Mädels sind halt, wenn sie vielleicht hyperaktiv sind, die redet halt viel und die stellt sich gerne in den Mittelpunkt, aber das wird einfach anders bewertet, wohingegen es bei Jungs dann eher direkt ist, oh Gott, der hat ADHS, der Zappel-Philipp. So, also das wird einfach viel schneller in diese Schubladen einsortiert und auf der anderen Seite auch durch diesen Subtyp, der eher unaufmerksam und ruhig und zurückgezogen ist, dass sie auch gar nicht so auffallen und da dann vielleicht auch nicht dieser Leidensdruck da ist, dass man sagt, okay, wir machen jetzt die Diagnostik, weil der Leidensdruck von den Eltern oder anderen Personen nicht so wahrgenommen wird. Und generell, also diese 5-7% der Kinder und Jugendlichen, die das haben, das ist weltweit und in Deutschland haben das circa 4-6% der Kinder und Jugendlichen, wohingegen es bei Erwachsenen dann nur noch weltweit 2-3% sind und in Deutschland circa 2,5%, wo man jetzt denken könnte, oh Gott, vielleicht wächst das ja doch raus, vielleicht war das, was im Internet stand, doch richtig. Aber nein, es ist eigentlich vielmehr so, dass, wie Deborah das vorhin auch schon angesprochen hat, die Menschen einfach besser lernen, damit umzugehen und dann durch diese Arbeit mit den Symptomen und durch diese Ressourcenfindung vielleicht auch in der Erkrankung oder Neurodivergenz vielmehr, dann diese Diagnosekriterien einfach nicht mehr richtig erfüllt werden, weil man halt gelernt hat, damit umzugehen. Genau. Und 60-70% der betroffenen Kinder behalten Symptome bis ins Erwachsenenalter. Das heißt aber auch nicht, dass es sich rauswächst, sondern bezieht sich eher auf das, was ich vorher schon gesagt habe. Ja, ich finde die Zahlen sehr eindrucksvoll. Es zeigt auch, wie viele Menschen das im Endeffekt haben. Und was aber auch ganz wichtig ist, ist, dass die Menschen, die an ADHS leiden oder diese Neurodivergenz aufweisen, dass im Kinder- und Jugendalter häufig andere Erkrankungen noch dazukommen. Ich weiß nicht, ob ihr beide vielleicht schon eine Ahnung habt, welche Erkrankungen das sein könnten, die häufig in Kombination mit ADHS auftreten.
Also im Kindesalter?
Mhm.
Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich im Kindesalter weiß ich es auch nicht. Bei den Erwachsenen vor allem Abhängigkeitserkrankungen, auch Angststörungen und affektive Störungen.
Depression ist bei Erwachsenen auch ein großes Thema, ne?
Auf jeden Fall. Genau. Das ist zum Beispiel auch, um nochmal auf die Frauen zurückzukommen, bei Frauen die erste Diagnose, die vor dem ADHS manchmal kommt, weil sie dann vielleicht auch durch Studium oder eine weiterführende Schule in ein neues System gebracht werden und sich da dann die ADHS aber nicht als ADHS zeigt, sondern eigentlich als Depression, weil man damit nicht zurechtkommt. Und bei den Kindern und Jugendlichen ist es eigentlich ähnlich. Also sie haben auch Angststörungen, Depressionen sind ganz hoch mit im Rennen, aber natürlich auch Lernstörungen oder Störungen des Sozialverhaltens oder oppositionelles Trotzverhalten, was es bei den Kindern ja dann noch als Diagnosen gibt und was auch sehr viel Sinn macht. Und bei den Erwachsenen ist es tatsächlich so, dass Angststörungen bei 30-50% die häufigste Komorbidität sind, wonach dann aber direkt die affektiven Störungen kommen mit vor allem der Depression bei 20-40% Komorbiditätsrisiko.
Und Suchterkrankungen? Also Abhängigkeitserkrankungen?
Genau, Abhängigkeitserkrankungen bei 15-30%, also auch sehr hoch mit im Rennen. Und da, ich weiß nicht, ich finde, es macht aber auch Sinn, dass Abhängigkeitserkrankungen so hoch mit im Rennen sind, weil diese Menschen, die ADHS haben, suchen eine Möglichkeit, Ruhe im Kopf zu bekommen, also irgendwie einfach mal runterfahren zu können. Und wenn sie nicht die Ressourcen haben, um das hinzubekommen, ist es häufig auch so, dass dann ein Substanzgebrauch stattfindet, um einfach Ruhe im Kopf zu bekommen. Und weil dieses Gefühl dieser Ruhe dann auch als sehr angenehm empfunden wird, kommt es dann halt in dem Kontext auch zu Abhängigkeiten. Also ich finde, für mich macht das einfach mega viel Sinn, dass Menschen mit ADHS ein höheres Risiko haben, abhängig zu werden. Genau. Ja, das wären jetzt mal so ein paar Zahlen und Fakten zu der ADHS-Erkrankung. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass halt die Heritabilität, schwieriges Wort, bei 80% liegt. Und das ist im Endeffekt das Maß für den genetischen Anteil einer Merkmalsausprägung, also einer Erkrankung. Und einer Heritabilität von 1 oder von 100% gibt an, dass ein Merkmal vollständig durch Gene bestimmt ist und beispielsweise Umwelteinflüsse keine Rolle spielen. Und ich finde, das ist mir mega wichtig, weil das zeigt auch nochmal, wie groß die Rolle der Gene in diesem Kontext ist. Weil nur 20% werden praktisch von extern beeinflusst bei der ADHS. Und 80% spielt sich in den Genen und dann in der Neurologie auch irgendwo ab, weil das ist eben das, was durch die Gene beeinflusst wird.
Also wenn wir uns die Familienkonstellation von Betroffenen anschauen, ist also die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir da Familienmitglieder finden, die möglicherweise ebenfalls schon eine Diagnose haben oder, wenn man noch mal ein bisschen genauer hinschaut, zumindest ADHS-Symptome vorweisen. Ne?
Auf jeden Fall, voll. Und es macht auch sehr viel Sinn, weil seid gespannt auf die Wahrheitsperspektive von der medizinischen Sicht aus, denn da zeigen sich wirklich auch ja, starke Veränderungen einfach im Gehirn, also in der Neurologie.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es ja wirklich auch nicht ein Gen, sondern es sind sehr viele Gene, die damit assoziiert sind und also Hunderte, Tausende, die da schon identifiziert wurden. Und je mehr man dann davon hat, umso größer das Risiko. Und das ist dann eben so eine Grundverletzlichkeit, die dann noch auf diesen restlichen Teil der umweltassoziierten Faktoren trifft. Ja, also wir haben ja immer wieder dieses Vulnerabilitätsstressmodell. Und wenn das dann noch dazu kommt, dann kann so eine ADHS ausbrechen, ne? Kann man sich so vorstellen. Und dazu muss man auch sagen, so diese Umweltfaktoren sind immer noch heftig diskutiert. Wir haben ja jetzt schon so ein paar genannt und es ist noch sehr unklar, was da eigentlich so genau los ist. Wir versuchen da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, aber genau, so viel schon mal vorab.
Und genau, ich glaube, Emma, du hast ja jetzt einen Vorschlag aus deiner medizinischen Perspektive, der zumindest State of the Art, ja, das Erklärungsmodell ist, mit dem heutzutage so gearbeitet wird.
Genau, ich habe da nämlich einmal eine Hypothese erstmal mitgebracht, und zwar die Dopamin-Defizit-Hypothese. Denn auf der einen Seite geht man davon aus, dass ADHS gar nicht unbedingt pathologisch ist, sondern vielmehr ja eine Neurodivergenz ist, also dass die neurologische Basis einfach anders ist, aber nicht unbedingt krankhaft. Dann fragt man sich aber, okay, aber was ist denn dann anders? Und da ist halt ein Erklärungsansatz die Dopamin-Defizit-Hypothese, und zwar ist es hier so, dass man zwei Arten der Dopaminfreisetzung unterscheidet. Einmal die tonische, also die dauerhafte Dopaminfreisetzung, und die phasische, die kurzzeitig und signalabhängig passiert. Und bei der phasischen Dopaminfreisetzung passiert es dann halt, wenn ein elektrisches Signal, also das, was man dann auch Aktionspotenzial vielleicht mal im Biounterricht genannt hat, wenn das am Ende einer Nervenzelle ankommt, dann kommt es zu dieser phasischen, kurzfristigen und signalabhängigen Dopaminfreisetzung. Und dabei wird dann Dopamin gezielt in den synaptischen Spalt ausgeschüttet, also genau dann, wenn es gebraucht wird. Bei der tonischen Dopaminfreisetzung ist es so, dass sie sich auf den Grundspiegel von Dopamin bezieht, also der ständig im synaptischen Spalt vorhanden ist, auch ohne Signal. Also da muss niemand an die Tür klopfen, dass da jetzt was ausgeschüttet wird, sondern das ist einfach generell das Level, auf dem wir uns befinden. Und dieser Grundspiegel entsteht durch kleine Lecks, also so kleine Löcher sozusagen, durch die Dopamin dann halt in die Zelle zurücktransportiert werden kann, aber auch ausgeschüttet werden kann. Und jetzt kommt der wichtige Punkt beim ADHS, weil das sind jetzt erstmal die Basics. Das sollte bei uns so funktionieren, aber beim ADHS ist halt auch was anders. Also der Grundspiegel beeinflusst im Endeffekt, wie stark das Dopamin bei einem Signal freigesetzt wird. Also wir haben ja das Level in unserem synaptischen Spalt, und wenn ein Signal kommt und das Level ist generell schon hoch, wird weniger ausgeschüttet, als wenn das Level generell niedrig ist und dann ein Signal kommt, dann wird mehr ausgeschüttet. Ich weiß nicht, ob man sich das so ganz gut vorstellen kann. Und das liegt dann im Endeffekt daran, dass die Nervenzelle sogenannte Autorezeptoren hat, die sagen, oh, ich messe jetzt mal und oh ja, jetzt sind wir gerade so bei 60%, Nervenzelle, du musst jetzt nichts mehr machen. Oder, oh, wir sind jetzt bei 80%, da muss weniger gegeben werden bei einem Signal. Und bei ADHS vermutet man halt eben, dass der tonische Dopaminspiegel zu niedrig ist. Das heißt, unser Ding in der Kontrollzentrale sagt, oh, wir haben ein Signal bekommen, ganz, ganz, ganz viel Dopamin, weil wir sind sowieso nur bei 30% im synaptischen Spalt und jetzt kommt ein Signal und jetzt müssen wir ganz viel auf einmal ausschütten, weil unser Basislevel an Dopamin in diesem Spalt einfach so extrem niedrig ist. Und das ist halt bei Menschen, die keine ADHS haben, nicht so. Und dadurch reagieren diese Autorezeptoren dann halt überempfindlich und lassen zu viel von diesem phasischen Dopamin, was beim Anklopfen ausgeschüttet wird, auf einmal zu. Und das soll dann dazu führen, dass Betroffene auf Reize überempfindlich reagieren. Sie sind leichter abzulenken und haben Schwierigkeit, die Aufmerksamkeit halt aufrecht zu erhalten, weil halt einfach zu viel auf einmal gepusht wird. Also Signal und bam. Also das kann man sich so vorstellen, als würde bei, ich denke mir jetzt mal eine Metapher aus, bei normalen, also normalen in Anführungszeichen Menschen ist es so, da wird angeklopft und da wird dann so eine kleine süße Wunderkerze aus der Tür gehalten. So tralala, ist schön und hübsch und blinkt ein bisschen. Und bei Menschen mit ADHS ist es aber so, du klopfst an und wirst mit 10 Raketen, wirst mit Flutlicht angestrahlt und gleichzeitig kommen noch 3 Raketen, die aufeinander abgestimmt sind und einfach total Randale machen. Und wenn man sich das vorstellt, kann man sich die Symptome, die Deborah auch geschildert hat von dem ICD-10 und 11, finde ich gut erklären. Also es macht für mich total viel Sinn, dass wenn ich jedes Mal, wenn jemand bei mir anklopft, einmal kurz da komplett ich ins Stadion katapultiert werde, dass ich dann überempfindlich bin und das dann vielleicht auch nicht gut halten kann in mir, wenn ich dann Emotionen habe, dass ich die rauslassen muss. Ich muss diesen Druck irgendwie loswerden, weil da ja so viel los ist. Und das ist eben eine Hypothese, mit der man sich das ADHS erklärt. Habt ihr noch Fragen dazu?
Ich habe gerade gedacht, wenn wir jetzt bei diesem Türbild sind, wir beschreiben ja Patienten auch vor allen Dingen auch so dieses Thema, ne, Reizoffenheit, Ablenkbarkeit und das einfach auch dieses Türklopfen vielleicht. Also das passt jetzt nicht so optimal, aber auch da, dass natürlich auch irgendwie, ne, dieses, da ist jetzt, da klingelt jetzt jemand, da klopft jetzt jemand und ich bin aber auch direkt da und mach sofort die Tür auf und kann da jetzt auch gar nicht mehr so gut die Tür zumachen.
Genau, und das passt.
Die springt eigentlich schon auf.
Genau, und ich finde, das passt mega, mega gut zu den Symptomen, weil da ist es halt auch so, du kannst jetzt nicht ignorieren, dass da ein Vogel hergeflogen ist, weil der Vogel ist dahergeflogen und bei dir wurde keine Ahnung, wie viel mehr Dopamin als bei anderen Menschen ausgeschüttet. Das gibt deinem Kopf ja das Signal, du musst da jetzt drauf reagieren. Das heißt, du machst dir dann erstmal 10 Minuten Gedanken über diesen Vogel, der dahergeflogen ist.
Also weil unser Gehirn ja nicht drüber nachdenkt, sondern es ist ja eigentlich wie ein Motor, wie ein Computersystem, der reagiert auch einfach auf Hinweisreize und es ist doch einfach Biologie, Biochemie und kann jetzt nicht sagen, ah, okay, das ist jetzt aber nur ein Vogel und
genau.
Auch wenn ich jetzt eine Dopamin-Ausschüttung habe, ignoriere ich das jetzt einfach.
Ja,
ne?
Genau, also das passt mega gut, weil die Dopaminausschüttung an sich ist erstmal unabhängig davon, ob der Reiz jetzt wichtig für uns ist. Und das ist so ein dolles Ding irgendwie, was es, finde ich, gut erklärt, dass da dann halt auch schnell mal so eine Reizüberflutung da sein kann oder dass man halt wirklich von banalen Sachen in dem Sinne abgelenkt wird. Weil es kann ja wirklich vorkommen, dass jemand mit ADHS auf einmal mega auf diesen Vogel fokussiert ist und sich nicht mehr auf was anderes konzentrieren kann, weil da ist halt der Vogel hergeflogen.
Dopamin, das ist aber auch echt ein Neurotransmitter, ein Botenstoff, auf den wir immer wieder jetzt in unserem Podcast stoßen. Ne? Da hab ich jetzt so ein paar Assoziationen mit anderen Störungsbildern und immer wieder, ja, begegnen wir diesem Dopamin.
Ja, wirklich. Also bei der Schizophrenie-Erklärung hatten wir ja auch das Dopamin wieder mit drin und auch bei der Depressionsbehandlung spielt ja auch das Dopamin im Endeffekt eine Rolle. Aber es gibt tatsächlich auch ganz tolle Bilder, die man sich anschauen kann von dem Gehirn von einem Menschen mit dem ADHS und von Menschen, die kein ADHS haben. Und das finde ich irgendwie nochmal schön, hier mit in den Podcast reinzubringen, weil auch wenn wir uns jetzt nicht gemeinsam Bilder anschauen können, würde ich doch gerne mal kurz erklären, was in bestimmten Gehirnregionen anders ist. Und zwar konnte man in verschiedenen Regionen des Gehirns eine Volumenverminderung feststellen. Zum Beispiel, Leute, haltet euch fest, es kommen jetzt wieder Begriffe und ich höre mich an wie die abgehobenste, keine Ahnung was, weil ich so viele lateinische Begriffe um mich schmeiße. Ihr lacht.
Nee, Leon guckt eigentlich ganz ernst. Ich hatte nie Latein.
Ich habe auch Französisch gewählt.
Arthur et un perroquet.
Ja, ich finde es ein bisschen gemein, weil da kann ich jetzt nicht mitsprechen.
Leon, un ami de moi aussi.
Ah, Jean-Luc. Ja, okay, Emma.
Ich habe nichts verstanden. Ich habe nichts verstanden. Ja. Also vielleicht versteht ihr jetzt auch einfach nicht. Zurück zum dorsolateralen präfrontalen Kortex. Und zwar gibt es in diesem Bereich im Gehirn, der vorne im Gehirn liegt, auch eine Volumenminderung. Und diese Region ist mit den exekutiven Funktionen und der Aufmerksamkeitsleistung assoziiert. Und es gibt ja diese Hypothese, dass die Größe eines Organs mit der Funktion einhergeht und dass je größer, desto mehr Funktion und dass es sich so ein bisschen wechselwirkt. Weshalb das hier natürlich auch Sinn machen würde. Okay, das ist geringer ausgeprägt, also kann es auch nicht so gut funktionieren. Natürlich sind es aber auch nur Hypothesen, die jetzt so nicht festgesetzt sind. Gleichzeitig kann man auch eine Volumenminderung im orbitofrontalen Kortex feststellen. Also dem Kortex, der sich vor allem bei den Augen befindet, sage ich jetzt mal. Und hier zum Beispiel wird unter anderem die Impulskontrolle reguliert. Und das macht ja auch total viel Sinn, wenn man sich jetzt nochmal Deborahs Kriterien vor Augen führt. Außerdem ist
sind nicht meine Kriterien, sind die von der ICD, ne? Da will ich nochmal sagen.
Okay, kurz nochmal Urheberrecht.
Ich habe mir das nicht ausgedacht.
Genau.
Ich war schon ziemlich beeindruckt, muss ich sagen, dass du hier eigene ADHS-Kriterien aufgestellt hast.
Ja, mein Lebenswerk. Ja.
So, Leute, nochmal zurück zum orbitofrontalen Kortex. Dieser Bereich ist nicht nur mit der Impulskontrolle assoziiert, sondern auch mit dem als Bereich, in dem soziale Inhibition stattfindet. Und das macht im Sinne der Impulskontrolle, aber auch der Affektivität und so weiter in sozialen Kontakten einfach sehr viel Sinn. Eine Region habe ich euch noch mitgebracht. Es gibt noch ein paar andere, die in der Forschung diskutiert werden. Aber diese drei fand ich jetzt einfach sehr wichtig. Und zwar auch noch das Striatum. Und hier sind sehr viele dopaminerge Synapsen, Dopamin, Alarm. Und hier ist dementsprechend auch der Hauptangriffspunkt, zum Beispiel für Stimulantien, die wir in der Therapie noch besprechen werden. Und was hier auch mega spannend ist, ist, dass dieses Striatum halt einfach in dem funktionellen Regelkreis eingebunden ist, der mit dem präfrontalen Kortex, den wir vorhin hatten, verbunden ist und der mitunter auch die Exekutivfunktion reguliert. Und das sind so die Sachen, die ich euch mitbringen wollte. Einmal diese Volumenminderung in den entsprechenden Bereichen, die ich erklärt habe. Auf der anderen Seite aber halt auch eben die Dopamindefizithypothese. Weil für mich macht es einfach, wie ich es jetzt schon dreimal gesagt habe, sehr viel Sinn. Macht es für euch genauso viel Sinn?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ich wusste erst nicht, ob ich das hier sagen soll, aber ich glaube, ich habe das noch nie so gut verstanden mit dem synaptischen Spalt, so wie du mir das jetzt gerade erklärt hast. Ich Boah. Bin beeindruckt, wirklich.
Ich schmelze.
So, oh, wow. Ja.
Dankeschön. Ich hoffe, da draußen habt ihr es auch so gut verstanden wie Deborah. Ich habe mir mit meiner Metapher sehr viel Mühe gegeben.
Vielen Dank.
Ja, aber dann zur Therapie, oder? Also Leon, du hast ja schon angekündigt, dass Großes auf uns wartet bezüglich der systemischen Therapie. Magst du starten?
Ja, uns hat eine Hörerinnen-Nachricht erreicht von Anne, die gesagt hat, sie mag den Podcast eigentlich ganz gerne, aber die systemische Perspektive kommt ihr so ein bisschen zu kurz. Und da dachte ich, naja, ADHS, das bietet sich ja an, weil systemische Therapie ist jetzt seit kurzem Richtlinienverfahren, das heißt, darf offiziell auch ganz normal Psychotherapie nach systemischen Verfahren angeboten werden als Kassenleistung. Und deswegen wollen wir da auch ein bisschen mehr drauf eingehen, auch weil es einfach eine sehr schöne Perspektive ist, die natürlich auch nicht nur den Einzelnen, sondern auch das System, also das Familiensystem betrachtet. Und das ist bei der Erkrankung häufiger der Fall, weil es bei Kindern vorkommt und dann die Eltern auch betroffen sind. Und die systemische Therapie basiert eigentlich auf der Idee, dass Wirklichkeit nicht objektiv ist, sondern in Beziehungen konstruiert wird und wir alle Konstrukteure sind unserer Wirklichkeit und fragt dann nicht so genau, was ist die Ursache, sondern was macht das Verhalten in diesem System verständlich. Und dann sprechen sie auch gar nicht so sehr von Patienten, sondern von Klientinnen und die Störungen werden dann eben wieder entstört. Und statt schnelle Erklärungen zu liefern, geht es um die Haltung. Also sehr neugierig, mit Mut zum Nichtwissen, Offenheit und auch komplexe Zusammenhänge nicht vorschnell zu reduzieren. Und Symptome werden da auch nicht als Defekte gesehen, sondern als sinnvolle, funktionale Antworten innerhalb eines Beziehungsnetzes. Und auch so ganz einfache Ursache-Wirkung-Beschreibungen gibt es nicht, sondern eher wird in Schleifen gedacht als in Linien. Und es geht immer darum, eigentlich Perspektiven zu wechseln, Ressourcen sichtbar zu machen, also ganz stark ressourcenorientiert und Veränderungen nicht durch Druck, sondern eher durch Bedeutung zu ermöglichen. Genau, was bedeutet das jetzt ganz konkret für ADHS? Die betrachtet auch diese Symptomatik nicht isoliert, sondern im sozialen Zusammenhang. Auch bei ADHS geht es weniger um eine Störung im Kind, sondern um Verhaltensweisen, die vielleicht auch im Zusammenspiel mit der Umwelt Sinn ergeben. Also in der Schule, in der Familie und die Unruhe oder Impulsivität werden da eben auch als Ausdruck oder sinnvolle Reaktion auf familiäre Spannungen, unausgesprochene Konflikte und strukturelle Belastungen gesehen. Und wir haben ja schon gehört, hauptsächlich ist es eine biologische Störung, eine neurobiologische Entwicklungsstörung, beziehungsweise eine Neurodivergenz. mit großem genetischen Anteil. Aber wenn man so auf Amboss guckt zum Beispiel, gibt es ganz klein auch noch, dass es eben auch familiäre Dynamiken gibt, die da so ein bisschen mit reinspielen. Das soll aber überhaupt nicht darum gehen, da Schuldzuweisungen zu machen. Das gab es früher ganz oft irgendwie, oh, haben wir vorhin schon gehört, irgendwie die Eltern waren nicht so da fürs Kind und deswegen ist es so passiert. Sondern eigentlich geht es eher um Entlastung. Aber um zu gucken, was ist da eigentlich los in den Familien, wie wird kommuniziert und wie können wir da eigentlich nachhelfen, dass es sich so ein bisschen besser ergibt. Die systemische Sicht fordert da im Grunde ein Umdenken. Also weg vom defizitorientierten Blick hin zu einem verstehenden Zugang. Und im Zentrum steht nicht Kontrolle, sondern Beziehung, Kommunikation und Kontextveränderung. Wie kann das funktionieren? Zum Beispiel durch Reframing, also eine Entlastung für die Eltern. Kinder mit ADS fordern ihre Umwelt heraus, aber das ist eben kein Zeichen von elterlichem Versagen, sondern eine besondere Herausforderung, die kreative und präsente Bezugspersonen braucht. Und die Eltern sind nicht das Problem, sondern Teil der Lösung. Manche Eltern bringen von Natur aus eine hohe Toleranz und Flexibilität mit und bei anderen kann es eben mit therapeutischer Begleitung entwickelt werden. Und zum Beispiel kann ADHS ressourcenorientiert anders betrachtet werden und zwar nicht als Störung, sondern als energisches, engagiertes, aktives, lebhaftes Verhalten. Menschen mit ADHS sind leichter zu begeistern, offener für neue Eindrücke, sensibler, spontaner, können zupacken und sind nicht nachtragend. Und damit kriegt diese, in Anführungsstrichen, Erkrankung sofort einen ganz anderen Sinn oder beziehungsweise ein anderes Framing. Und Eltern kann weiterhin konkret helfen, dass die Partnerschaft stabilisiert wird. Also gemeinsam erziehende und kooperative Eltern haben es einfach leichter, konfliktbelastete Situationen zu meistern. Und hier kann zum Beispiel die Paarberatung unterstützen. Generell geht es auch darum, Zeit und Präsenz zu stärken, also mehr Familienzeit zu ermöglichen, geduldiger und klarer zu reagieren und auch die Zufriedenheit selbst zu stärken. Also Eltern mit einem stabilen Selbstbild können ruhiger Grenzen setzen und gelassener bleiben und auch darum, realistische Erwartungen eigentlich zu entwickeln. Also mit pädagogischem Augenmaß zu entscheiden, wie viel Reiz, Verantwortung oder Ruhe ein Kind braucht und wann weniger Kontrolle eigentlich mehr bringt.
Und was mega spannend ist, ist, während du erzählst, habe ich die ganze Zeit ein Gesicht vor Augen. Und zwar das Gesicht von dem Kinderarzt aus der Schweiz, bei dem ich 2 Wochen Praktikum gemacht habe, weil der sich vor allem mit ADHS beschäftigt hat. Und er arbeitet komplett in diesem Sinne eigentlich. Also natürlich auch mit Medikamenten, aber er hat auch einmal ein Interview gegeben für eine Zeitung. Und das würde ich einmal gerne auch dazu nochmal vorlesen, weil das einfach so gut zu dem passt, was du sagst. Hannes Geiges sagt nämlich: Die Begleitung eines ADHS-Kindes ist wie das Erklimmen eines 4000 Meter hohen Berges. Dazu braucht es eine Seilschaft. Idealerweise besteht sie aus Eltern, Lehrpersonen, Experten und guten Freunden. Er sagt dazu noch ein bisschen mehr. Er sagt, dass sie zusammenarbeiten sollen und dass sie vor allem ressourcenorientiert diesem Kind helfen sollen und in dem Rahmen der Möglichkeiten des Kindes auch die Umgebung stärken sollen. Und ich fand es so krass, weil er wirklich auch in der Behandlung dieser Kinder einfach so pro Kind war und dieses Kind wirklich in dieses Zentrum gestellt hat. Und ich finde, genau das macht die systemische Therapie halt eben auch. Also sie stellt das Kind ins Zentrum von diesem System und versucht, die Schrauben dieses Systems auch mit zu bearbeiten, aber sieht auch keine Schuld. Und das ist, finde ich, irgendwie so schön. Und deswegen wollte ich das nochmal kurz sagen, weil ich finde, dass es so gut zu dem passt, was du gesagt hast.
Ja, das ist total schön. Einfach zusammengefasst nochmal eigentlich. Und diese Schuldzuweisung, eben darum geht es gar nicht, sondern um eine Allparteilichkeit. Systemische Therapeutinnen sind bei den Eltern, aber auch beim Kind, aber auch bei den Lehrern, weil alle Perspektiven sind irgendwie verständlich, alle Wirklichkeiten, die nebeneinander existieren, alle Wahrheiten, die nebeneinander existieren. Und früher wurde die Diagnose in der systemischen Therapie auch so ein bisschen kritischer gesehen, weil sie generell nicht so Fans von Diagnosen sind, aber mit der Hinwendung auch eher so zur wissenschaftlichen Community und jetzt auch als Richtlinienverfahren gibt es mehr Differenzierung. Und sie sagen eigentlich, dass eine Diagnose auch sehr hilfreich sein kann, also Schuldgefühle abbauen. Das Kind macht es nicht absichtlich. In der Familie für Entlastung sorgen, also man hat eine Erklärung. Genau, und mit Medikation und eben diesem multimodalen Behandlungskonzept, in dem auch Selbstmanagementstrategien, verhaltenstherapeutische Interventionen irgendwie ergänzt werden, kann das total hilfreich sein. Um eben Verständnis für die Kinder aufzubringen, werden oft auch Metaphern benutzt. Kinder mit ADHS sind zum Beispiel evolutionär betrachtet eher die, die schnell reagieren und nicht die, die ruhig planen oder sonst was. Und was natürlich dann so ein bisschen ungünstig ist, wenn man ab Alter 6, 7 Stunden am Stück in der Schule sitzen muss oder so. Oder sind so ein bisschen die Nomaden, widerstehen eigentlich der Sesshaftigkeit, also dem langen Sitzen in der Schule oder im Stuhlkreis. Und sowas kann irgendwie helfen, um noch mehr Verständnis für eigentlich tolle, aber sehr energetische Kinder zu entwickeln oder eben auch eher träumerische Kinder. Und einfach den Blick nochmal ganz, ja, eigentlich die Perspektive so ein bisschen wechseln und dann neu auf Kind- und Familiendynamik zu gucken.
Die Verhaltenstherapie bei ADHS basiert auf der Annahme, dass bestimmte Verhaltensweisen und Denkweisen erlernt und verstärkt werden können und ja, zielt darauf ab, diese Muster dann auch zu erkennen und durch positive Verhaltensweisen und Denkweisen zu ersetzen. Und die Ziele der Verhaltenstherapie bei ADHS sind die Verbesserung der Symptomatik, also jetzt hier wäre es ja zum Beispiel dann die Reduktion von Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität, die Verbesserung der Lebensqualität. Hier gehört zum Beispiel zu einer Erhöhung der Alltagskompetenzen anzustreben, das Selbstwertgefühl der Betroffenen zu stärken. Vor allen Dingen, wenn wir uns überlegen, ne, gerade schon im Schulkontext fängt es an, dass, ja, glaube ich, auch viele Misserfolgserlebnisse vorhanden sind. Und wir ja wissen, dass sich das dann auch, gerade wenn das über einen längeren Zeitraum immer wieder erfolgt, auch ja logischerweise auch auf das Selbstwertgefühl der Betroffenen sich auswirkt. Ja, und die Erhöhung der sozialen Integration, ne? Also auch zu gucken, okay, wie können wir die Betroffenen, Erwachsenen und ja, Kinder dann eher auch in dem Bereich stärken. Ein weiteres Ziel ist die Förderung der Selbstständigkeit und hier ist es vor allem ressourcenorientiertes Arbeiten, also Stärkung der Fähigkeiten, auch eigenständig mit der Symptomatik umzugehen. Hier in der Klinik, in der Kaljaspers-Klinik, arbeiten wir mit erwachsenen Betroffenen, die zum Teil hier erst ihre Diagnose erhalten haben. Häufig tritt es ja auch in Kombination mit zum Beispiel depressiven Erkrankungen, mit Suchterkrankungen, mit Angsterkrankungen, aber auch Traumafolgestörungen werden häufig nochmal da genannt. Und die Frage können jetzt ja sein, Mensch, warum gibt es jetzt eine Diagnose erst im Erwachsenenalter? Und hier sind häufig zugrunde liegend wirklich kompetente Betroffene, die Strategien erlernt haben und so eigentlich einigermaßen durchs Leben gekommen sind, ohne zumindest klinisch auffällig zu werden. Die Techniken in der Verhaltenstherapie, die wir hier auch in der Klinik unter anderem anwenden, im Rahmen eines Trainings, und das betone ich jetzt nochmal bewusst, also es geht gar nicht so sehr um klassische Verhaltenstherapie, die wir hier unter anderem auch anwenden, sondern eher so ein Kompetenztraining, könnte man sagen. Und das umfasst am Anfang auch so eine Verhaltensanalyse, also erstmal zu schauen, ne, was ist denn die individuelle Symptomatik der Betroffenen? Gibt es bestimmte Risikosituationen, Auslöser? Was sind denn eigentlich die Konsequenzen meines Verhaltens? Dann wird sowas wie, ne, Thema Achtsamkeit, also die Aufmerksamkeitslenkung erarbeitet oder Übungen auch zur Bewältigung von Ablenkungen, also dieser Reizoffenheit. Und dann ein ganz, ganz großes Modul ist das Selbstmanagement-Training, also Techniken zur Selbstkontrolle, zum Zeitmanagement, zur Planung. Also da kann man zum Beispiel sowas wie To-Do-Listen, die Salami-Technik ist eine allgegenwärtige Technik.
Also, die Salami-Technik?
Ja, genau. Ja, es ist bei Zeit des der ja, also, wie gesagt, es gibt ja auch vegetarische Salami. Ja,
ja, wisst genau.
Wisst ihr, was das bedeutet, nein, die Salamitechnik?
Ich habe keine Ahnung, aber auch wenn ich vegetarisch bin, würde ich gerne erfahren, was die Salamitechnik ist.
Also zum Beispiel ein großes Projekt, also zum Beispiel, ne, Zimmer aufräumen, und die Salamitechnik würde sozusagen eine komplexe Aufgabe erstmal in Teilaufgaben einteilen und sozusagen sich so kleine Scheiben abschneiden, also zum Beispiel zuerst einmal die ganzen Klamotten aus dem Schrank räumen und dann sortieren oder. Also, und dann, also es geht darum, kleine, also große, komplexere Aufgaben, die eine hohe Aufmerksamkeitsspanne erfordern, in kleine Teiletappen zu gliedern und die dann nacheinander abzuarbeiten.
Ich glaube, die probiere ich heute Abend direkt mal aus. Ja. Denn mein Zimmer in der Heimat sieht wirklich schlimm aus, weil es gefühlt so ein kleiner Bahnhof ist, bei dem ich immer zwischendurch mal hinfahre und dann wieder Sachen abhole und dann meine Eltern besuche. Und vielleicht hilft mir da die Salamitechnik. Meine Eltern wären auf jeden Fall froh über diesen Raum der Schande, wenn er endlich mal wieder aufgeräumt wäre.
Der Raum der Schande. Aber ich muss nochmal nachfragen, Salamitechnik? Warum, wie kam es zu diesem Namen? Man hätte es ja auch irgendwie Ziegelmauertechnik nennen können und jeder immer einen Ziegelstein auf den anderen oder so, aber so eine Salami, von der man immer was abschneidet, war da vielleicht halb Metzger, halb Psychologe am Werk oder wie war die?
Also ich möchte da auch nochmal sagen, so wie beim ICD-10, ne, ist nicht von mir eine entwickelte Strategie. Vielleicht, also ne, ihr seid ja scheinbar sehr interessiert an unserem ADHS-Trainingskonzept. Da gebe ich euch dann also nochmal vielleicht zwei weitere Inhalte dazu, nämlich es gibt auch
die Zwiebeltechnik
und die,
die Schinkentechnik und die Leberwurst, die Leberwurstmethode.
Okay, ja. Leon, komm, wir lassen Deborah jetzt mal in Ruhe.
Ja, das stimmt. Das ist ja
komm, wir sind gespannt. Jetzt hau raus.
Ja.
Gut, also es gibt noch Entspannungstechniken, also da erlernen Betroffene Techniken zur Stressbewältigung oder zur Reduktion von Anspannung. Und das Thema Selbstbewusstsein, wie gehe ich eigentlich mit mir um, ne? Wie rede ich eigentlich auch innerlich mit dir? Mir wird zum Beispiel durch so Strategien wie so der innere Trainer angewandt. Also hier wird zum Beispiel, ne, wie gehe ich eigentlich gedanklich mit mir um? Ne? Wie kann ich mich auch selber coachen? Genau, und da werden dann die Betroffenen da auch nochmal unterstützt. Ganz, ganz viele Kompetenzen zu erlernen, um mit der Symptomatik vor allen Dingen im Alltag als Erwachsener umzugehen.
Aber ich finde, was du auch schön herausgestellt hast, ist, dass es nicht nur so ist, dass man Kompetenzen erlernt, sondern auch Kompetenzen ausbaut. Also, dass man vorhandene Ressourcen stärkt im Verhalten und andere vielleicht eher dysfunktionale Verhaltensweisen dann halt durch funktionale ersetzt oder trainiert.
Ja, und häufig sind das auch so kleine Kniffe, mag ich mal sagen. Also zum Beispiel wird in so einem Training auch so besprochen, wie gestalte ich eigentlich meinen Arbeitsplatz? Also wo stelle ich eigentlich meinen Schreibtisch hin? Stelle ich den vielleicht direkt vors Fenster, wo ich quasi dauernd sehe, wer da vorbeifährt oder welche Vögel da vor meinem Fenster vorbeifliegen und zwitschern? Oder entscheide ich mich vielleicht doch besser dafür, den Schreibtisch in eine reizarme Umgebung zu stellen, ne? Die vielleicht die Urlaubsbilder abzuhängen und wirklich so einen clean Arbeitsplatz zu erschaffen, um halt auch da mich zu schützen vor so vielen Reizen. Also manchmal sind das auch eher so ganz pragmatische Aspekte, die besprochen werden bei der Behandlung. Und es sind gar nicht dann unbedingt so ganz besondere Techniken, sondern eher, ne, wie gestalte ich eigentlich meinen Alltag, dass der zu mir passt? Weil die Frage ist ja immer noch, und wir diskutieren auch häufig auch in so einem Gruppenkontext, ne, ist es eigentlich eine klassische Erkrankung? Wie kann man das so einordnen? Und naja, man kann schon sagen, also ADHS ist keine lebensbedrohliche, schwere Erkrankung, die wir ja hier auch im psychiatrischen Kontext häufig sehen, sondern es ist eine, ja, man könnte ja auch Neurodiversität hier einbringen als Begriff, der jetzt nicht im klassischen Sinne eine Krankenhausbehandlung benötigt, ne? Aber vor allen Dingen dann die komorbiden Erkrankungen, wir haben es ja schon mehrere jetzt mal genannt, die führen häufig zu Krisen und da sind dann, also ist das ADHS-Training eher eine Ergänzung und da wird dann zum Beispiel hier im klinischen Kontext eher dann die Sekundärdiagnose behandelt, ne? Also das vielleicht nochmal so als Ergänzung.
Und in dem Kontext vielleicht auch nochmal Bezug zu zum Beispiel der Borderline-Persönlichkeitsstörung zu nehmen, wo wir ja in unserer Folge gesagt haben, hey, die haben teilweise 6-mal stärkere Gefühle als jetzt der normale Mensch, wie wir das ja in der Folge auch benannt haben. Und wenn man sich dann vorstellt, diese Menschen haben ja auch häufig komorbide noch eine ADHS. Und dann diese Impulsivität dazu, das macht es natürlich dann auch nicht gerade leichter, wo man dann natürlich auch multimodal versucht, die Schrauben so zu stellen, dass man mit den entsprechenden Erkrankungen besser umgehen kann. Genau. Und ich bin mega beeindruckt von euren therapeutischen Ansätzen, aber ich habe auch noch meinen Senf dazu zu geben, und zwar zu der medizinischen Therapie. Und ja, wir haben jetzt ja vorhin, lang ist es her, über das Dopamin geredet und genau das spielt jetzt auch wieder eine total wichtige Rolle. Denn bei ADHS benutzt man Psychostimulantien, die häufig auch betäubungsmittelpflichtig sind, also über das Betäubungsmittelgesetz laufen. Und da ist Methylphenidat die erste Wahl oder man nennt es auch Ritalin. Und hier gibt es zwei Formen. Einmal die, weil ich möchte ein bisschen klugscheißern, die D- und die L-Isomerform. Und die D-Isomerform ist halt die aktive Form. Und das Methylphenidat ist ein Medikament, das bei ADHS eingesetzt wird und wirkt hauptsächlich auf den Botenstoff Dopamin, der im Gehirn eine wichtige Rolle spielt, wie wir ja schon gehört haben. Und dieser ist halt eben für die besagten Aufgaben verantwortlich, wie Aufmerksamkeit, Motivation und auch Impulskontrolle. Und hier ist es halt so, dass das Methylphenidat genau da an diesen Transportern vom Dopamin ansetzt. Und dadurch bleibt, oh Wunder, Dopamin länger im synaptischen Spalt. Mein Gott, das ist der absolute Wahnsinn, weil was haben wir gelernt? Dadurch wird dann welches Dopamin erhöht, Leon und Deborah? Tonisch oder phasisch? Wer hat aufgepasst? Leute.
Das Tonische wird erhöht.
Leute, ich wünschte, ihr hättet da draußen gerade sehen können, wie erschrocken Deborah mich angeschaut hat. Sie hatte schon ganz viel Angst zu sagen, was sie denkt, aber tonisch ist absolut richtig. Und wenn wir nochmal auf das von vorhin zurückkommen, wenn das Tonische erhöht ist, dann kommen die Wunderkerzen oder das Feuerwerk raus, wenn man anklopft?
Die Wunderkerzen.
Richtig.
Ich fühle mich wie in meiner Approbationsprüfung gerade.
Oh. Waren die auch so nett?
Nee, ja, na doch, eigentlich schon.
Ja, genau. Aber im Endeffekt ist genau das, was wir ja bewirken wollen. Und zwar nicht diese krasse Dopaminfreisetzung phasisch. Also diese krasse Dopaminfreisetzung bei Ankommen eines Reizes. Und dementsprechend hat Deborah uns das jetzt eigentlich erklärt. Und zwar ist es so, dass das tonische Level wird erhöht. Und dadurch wird bei einem ankommenden Reiz die Menge an Dopamin verringert. Weil man da ja im Endeffekt dann immer auf das Gleiche drauf hinauskommt, wenn man das jetzt stark vereinfacht natürlich so erklären möchte. Und dadurch können wir dann im Endeffekt Reize besser filtern, man bleibt aufmerksamer, ist weniger impulsiv und lässt sich nicht so leicht ablenken. Und besonders viele dieser Dopaminrezeptoren, habe ich ja schon gesagt, oder Transporter vielmehr, befinden sich im Striatum oder auch im präfrontalen Kortex. Genau die Bereiche, die ich eben als Volumen vermindert beschrieben habe. Und näher möchte ich da auch gar nicht drauf eingehen. Ich glaube, also Deborah hat es auf jeden Fall verstanden, was jetzt im Gehirn bei ADHS abläuft.
So sieht's aus, meine lieben Leute. Aber was ich vielleicht da nochmal ergänzend sagen kann, oder dass die Leitlinien, also die S3-Leitlinie, die ja uns Behandlern ja sagen sollen, einen Hinweis geben, wie behandelt man denn psychiatrische Erkrankungen. Und da wird vor allen Dingen auch da die Kombinationsbehandlung von Verhaltenstherapie und der Pharmakotherapie empfohlen, wobei hier auch vor allen Dingen der pharmakologische Ansatz eine ganz große Bedeutung hat. Ne?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, damit haben wir die medizinischen Therapieperspektiven auch abgedeckt. Und jetzt bin ich schon mega gespannt, weil Leon, ich kann es nicht mehr abwarten, die Kirsche der Wahrheit.
Die Kirsche der Wahrheit, ja, sieht heute ein bisschen komplizierter aus. Ich habe ja schon mal so einen Rundumschlag gewagt. Was könnte denn noch zuträglich sein bei der Entwicklung von ADHS? Luftverschmutzung, Einschulungsalter, Mediennutzung, Zucker oder sozioökonomische Benachteiligung? Der Zusammenhang zwischen Zucker und ADHS wird immer wieder diskutiert, ist aber wissenschaftlich noch nicht eindeutig belegt. Also Eltern, es gibt eher so anekdotische Geschichten, aber Studien konnten keinen klaren Zusammenhang finden bisher. Mediennutzung dagegen, da gibt es einen kleinen Zusammenhang tatsächlich, statistisch nachweisbar zwischen der Nutzung digitaler Medien und ADHS-ähnlichem Verhalten. Und Faktoren wie Geschlecht und Aggressivität können den Zusammenhang nochmal beeinflussen. Die Studien reichen aber bisher noch nicht aus, um klare Ursachen oder Wirkungsmechanismen zu benennen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal, eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2018 kommt dazu, dass sie eben einen kleinen Zusammenhang auf jeden Fall finden. 35 von 42 Studien zeigen tatsächlich einen großen Zusammenhang, signifikanten Zusammenhang zwischen niedrigem sozioökonomischen Status und ADHS. Also auch da ist ein fast zweifach erhöhtes Risiko für ADHS da. Was ich auch wirklich spannend fand, war eben Luftverschmutzung und Einschulungsalter, dass da eben auch, also es gibt eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2022 und da heißt es, dass Kinder, die eine höhere Exposition zu Schwermetallbelastungen oder auch Luftverschmutzung haben, tatsächlich eher Risiko haben, ADHS zu entwickeln. Und dasselbe gilt auch für Kinder, die früher eingeschult werden. Da gab es eine Studie mit fast 1000 Grundschulkindern aus Deutschland und jüngere Kinder galten häufig als hyperaktiver, vor allem Jungen.
Hat das was mit dem Entwicklungsstadium zu tun? Also das sage ich jetzt erstmal so ganz so, ja, küchenpsychologisch, also dass man ja häufig sagt, ne, dass die Jungen eher in der Entwicklung ein bisschen Mädchen dann vielleicht irgendwie unterlegen sind und dass sich das erst im Verlauf entwickelt, oder ist das ein bisschen...
Naja, so küchenpsychologisch klingt das gar nicht. Du bist ja auch jetzt approbierte Psychotherapeutin, nach deiner Glückwunsch nochmal dazu. Es ist genau so, ja. Es sind Reife, also die Ergebnisse deuten eigentlich darauf hin, dass es Reifeunterschiede geben könnte und die bei der Beurteilung kindlichen Verhaltens vielleicht auch nochmal berücksichtigt werden sollten.
Oh, Leute, ich wurde auch früh eingeschult.
Tja.
Ich auch.
Das sagt ja bei euch beiden alles, würde ich mal sagen.
Ja, gut,
ne?
Dass Leon und ich beide vorhin sowieso schon gesagt haben, dass wir selbst diagnostiziertes ADHS haben.